Wir machen wieder weiter, dass wir Vers für Vers durchs Alte Testament gehen, hier am Dienstagabend. Und unser nächstes Buch ist das Buch Richter. Wer eine Bibel braucht, die haben hinten am Tisch welche stehen. Wir werden heute einiges an Text lesen, da ist es schon gut, wenn man mitlesen kann. Wir fangen an im Vers 1. Wo sonst? Vers 1. Und da ist es, und es geschah nach dem Tod Josuas. Das ist die Zeit, in der wir jetzt sind. Nach dem Tod Josuas. Das Buch Richter umfasst etwa die 350 Jahre ungefähr von Josua, vom Tod Josuas bis zur Königszeit. Wurde wahrscheinlich geschrieben von Samuel. Samuel, der dann auch die ersten Könige Saul und David gesalbt hat. Richter, die Richter waren eigentlich nicht Richter im heutigen Sinn, wie wir uns das vorstellen würden. So Leute in schwarzen Roben, die irgendwo Gericht sitzen. Sondern Richter würden wir eigentlich besser übersetzen als Befreier oder Retter. Das ist, was die waren. Das waren die Helden ihrer Zeit damals. Israel hatte zu der Zeit keine nationale Regierung. Mose und Josua, die beiden starken Männer, die beiden starken Führer des Volkes, die waren ja verstorben. Und Josua hat jetzt keinen Nachfolger hinterlassen, so wie er der Assistent von Mose war und dann in die Nachfolge berufen wurde. Und so hatte Israel eigentlich keine nationale Regierung. Es war so eine Art, könnten wir sagen, Föderation von einzelnen Stämmen. Es hat sich hier viel auf lokaler Ebene abgespielt. Auch die Richter waren keine nationalen Führer, die jetzt das ganze Volk Israel geführt haben. Das waren mehr so lokale Führer, Stammesführer, die so einzelne Gebiete dann immer wieder geleitet haben gegen ihre Feinde, die sie angegriffen haben. Ich habe hier eine Folie gemacht, leg die vielleicht mal kurz auf, Laura. Mit einer Karte drauf. Also so sah das ungefähr aus. Dann hier nochmal ein Bild von den einzelnen Stämmen, von dem Erbteil, was Josua den einzelnen Stämmen Israels verteilt hat. Und rundherum diese unterstrichenen, also hier ist es unterstrichen zumindest, diese Völker rundherum, die Philister, Moabiter, Ammoniter und so weiter, das sind die Feinde, die außerhalb Israels waren, die sie immer wieder bedrängt haben. Und ich habe hier umkreist hineingeschrieben die einzelnen Richter. Also wir sehen hier schon, dass es eher eine lokale Angelegenheit war. Die Pfeile zeigen an, welche Völker sie gerade bedrängt haben in dem Gebiet und die Richter, die dann die Befreier waren. Wahrscheinlich hat sich die Wirkungszeit dieser Richter auch überschnitten. Wir haben insgesamt, je nachdem wie man zählt, 12 oder 14 Richter. Wäre ein bisschen viel für 350 Jahre, haben sich wahrscheinlich ein bisschen überschnitten. Könnte durchaus sein, dass die zur selben Zeit oben im Norden ein anderer Richter war als unten im Süden. Das Richteramt war auch nicht vererbbar, so wie das später mit den Königen war, sondern das waren Männer, die von Gott berufen wurden in eine bestimmte Zeit. Es gibt 12 Richter im engen Sinn des Wortes, und dann können wir noch den Barak vielleicht dazu zählen, das war ein Heeroberster unter der Richterin Deborah, die einzige Frau. Er hat das Heer angeführt, und dann gibt es noch den Abimelech, der wurde nicht von Gott eingesetzt, der hat selber die Macht an sich gerissen. Und von diesen 12 Richtern gibt es 7 Haupthelden, können wir sagen, über die wird uns mehr erzählt. Und dann gibt es die anderen, da wird uns eigentlich relativ wenig gesagt. Über die wissen wir relativ wenig. Aber es ist eine spannende Geschichte, es ist ein spannendes Buch. Wer 10, das wird nicht langweilig, da ist viel Action drin. Heldengeschichten, das haben wir ja schon als Kinder geliebt. Danke, Laura. Also es geschah nach dem Tod Josuas, den befragten die Söhne Israel den Herrn und sagten, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr sprach, Judah soll hinaufziehen und so weiter. Also hier haben wir noch eine Geschichte eigentlich, die hinführt zu den eigentlichen Richtergeschichten, zu den Heldengeschichten. Wir haben in diesen ersten Kapiteln genau von Vers 1 hier an bis zum Kapitel 3, Vers 4. Ich hoffe, das kriegen wir heute durch. Schauen wir mal, da haben wir so eine Art Einleitung, die uns die ganze Situation erklärt. Und dann am Ende von dem Buch, die Kapitel 17 bis 21, da haben wir so eine Art Anhang. So zwei Schnappschüsse, nicht unbedingt in chronologischer Folge hier, aber zwei Schnappschüsse, wie die Situation ungefähr war, damals in Israel. Und wir werden sehen, es war keine sehr schöne Situation. Es war sehr schlimm, die Lage. Und dann die Kapitel dazwischen, Kapitel 3, grob gesagt bis Kapitel 16, haben wir 7 Kreisläufe, was ich immer wieder wiederholen werde. Wer die Hausaufgabe gemacht hat und es durchgelesen hat, dem ist es vielleicht aufgefallen, dieser Kreislauf der Sünde, nenne ich es mal. Das Volk hat rebelliert gegen Gott, ist fremden Göttern nachgelaufen, hat gesündigt, der Herr hat sie gezüchtigt, eben durch diese anderen Stämme, diese Feinde, die sie bedrängt haben. Das Volk hat ausgeschrien zum Herrn um Hilfe und der Herr hat einen Richter, einen Befreier gesandt, der das Volk gerettet hat. Und dann geht es wieder von vorne los, traurigerweise. 7 Zyklen werden wir in dem Buch sehen. 6-mal Bedrängung von außen, 1-mal Bedrängnis von innen durch eben diesen Abimelech. Das Buch Richter beschreibt eine der dunkelsten Perioden in der Geschichte Israels. Das Thema ist Versagen durch Kompromiss. Ist eine Warnung für uns heute. Versagen durch Kompromiss. Es beschreibt diese Tendenz, denke ich, immer wieder dieser Kreislauf, diese Tendenz in uns, dass wir lau werden. Diese Tendenz, Gott untreu zu werden in unserem Leben und die Konsequenzen davon. Wir sehen in diesem Buch einen scharfen Kontrast zum vorherigen Buch, zum Buch Josua. Josua, das war das Buch, in dem das Volk durch Vertrauen auf Gott, durch Hingabe an Gott, durch Gehorsam Gott gegenüber das verheißene Land eingenommen hat und einen Sieg nach den anderen erlebt hat. Sie haben sehr große Schlachten erlebt, der Feind ist besiegt und erinnert euch dran, geistig gesprochen sind diese Feinde, diese Kanaaniter, ein Bild für Sünde, ein Bild für die Welt, die im Gegensatz zu dem steht, was Gott uns sagt, ein Bild für unsere sündige Natur. Die Bibel nennt es Fleisch. Also wir im Neuen Testament, wir kämpfen nicht gegen Menschen, Epheser 6, sondern wir kämpfen gegen geistliche Feinde, sozusagen, eben diese Dinge. Feinde für unser geistliches Leben. Und wie gesagt, im Buch Josua wurde die Hauptschlacht oder die Hauptschlachten geschlagen. Im Feind ist das Rückgrat gebrochen, das Land ist erobert eigentlich, das Land ist verteilt, aber es gibt noch so vereinzelte Widerstandsnester. Und die müssen jetzt die einzelnen Stämme für sich selbst einnehmen und ihr Erbteil einnehmen, das Gott ihm gegeben hat. Geistlich gesprochen, Jesus hat für uns den Sieg errungen am Kreuz. Er hat den Teufel besiegt, die Sünde besiegt, er hat für unsere Schuld bezahlt, er hat die Macht der Sünde über unser Leben gebrochen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, in diesem Sieg zu leben, das auszuleben, was Jesus uns gegeben hat. Der Sünde zu widerstehen, diese Widerstandsnester in unserem Leben sozusagen einzunehmen, die uns hindern von einem Leben in der Fülle, die Gott uns geben will. Wo Gottes Frieden da ist, seine Freude da ist, seine innere Stärke da ist. Josua. Das Buch Josua war für uns ein Bild für ein Leben, das kontrolliert ist vom Heiligen Geist. Und das Prinzip war, siegreiches Leben kommt durch Vertrauen auf Gott, durch Glauben und durch Gehorsam. Das haben wir da immer wieder gelernt. Schauen wir uns vielleicht zu Beginn nochmal die letzte Rede an von Josua. Blättert mal zurück zum Kapitel 23. Fangen wir vielleicht im Vers 3 an. Das ist so die letzte Ansprache, die Josua an das Volk gehalten hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durch Los als Erbteil zugeteilt nach euren Stämmen, vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das Mittelmeer. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Gott ist der, der für das Volk kämpft. Und ihr werdet das Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen, ihr sollt nicht bei ihnen schwören, ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr es gesagt habt bis zum heutigen Tag. Wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag, Entschuldigung. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Ihr aber, niemand hat vor euch standhalten können bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Und sie werden euch zum Fangnetz und zur Falle werden, zur Geißel in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ist genau das, was passiert ist. Das Vorbild von Josua vielleicht noch, Kapitel 24, Buch Josua, Vers 15. Ich mag das, da sagt Josua zu dem Volk, ist es übel in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, den Götzen östlich des Jordans, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, den Götzen, die westlich des Jordans sind. Ich aber und mein Haus, meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Leute, ihr entscheidet euch, was ihr machen wollt, aber ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Und vielleicht noch als letztes, Vers 31, da heißt es, Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Josua hat das Volk gewarnt, hat gesagt, der Herr ist treu, der Herr hat euch Sieg gegeben, er ist es, der für euch gekämpft hat, solange ihr ihm nur vertraut und ihm treu seid, aber wenn ihr euch von ihm abwendet, dann werdet ihr nicht bestehen können. Und genau das ist passiert. Im Richter sehen wir Versagen und Niederlage durch Kompromiss. Bild für uns Christen, ein Bild für einen Christen, der Kompromisse eingeht mit Sünde in seinem Leben und der sich selbst dadurch zerstört und den Gott züchtigen muss deswegen. Wir sehen in dem Buch trotz allem auch Gottes Fürsorge und Gottes Liebe für sein Volk. Ein Schlüsselvers, der das ganz gut zusammenfasst, die Situation, wie es im Buch Richter zugegangen ist, ist der Vers 25 im Kapitel 21. Einer der letzten Verse, wenn nicht der letzte Vers, muss nochmal nachschauen. Ja, der letzte Vers im Buch. Da heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wir sehen hier einen ziemlich scharfen Kontrast zwischen dem, was recht ist in den Augen der Menschen, was sie für richtig halten, und dem, was Gott für richtig hält. Gott sagt nämlich im Kapitel 2, im Vers 11, da taten die Söhne Israel, was böse war, in den Augen des Herrn. Seht ihr den Unterschied? Die Leute sagen, wir tun, was recht ist in unseren Augen, und Gott sagt, es ist aber böse in meinen Augen. Und so ist unsere Gesellschaft heute. Wir sind mittlerweile schon so verdreht, dass wir vieles von dem, was Gott für böse haltet, wo er sagt, das ist schlecht, wir sagen, hey, das ist gut, und von dem, was Gott sagt, das ist gut, sagen wir, ja, das ist altmodisch, das ist Schrottes. Oder müssen wir uns da umschauen. Das, was Gott Unzucht nennt, nennen wir heute Liebe oder Toleranz oder normal. Das, was Gott pervers nennt, nennen wir heute einen alternativen Lebensstil. Das, was Gott ungerecht nennt, nennen wir heute vielleicht schlau oder Notlüge oder sonst irgendwas. Was Gott Mord nennt, nennen wir heute Schwangerschaftsabbruch oder Euthanasie, der gute oder der sanfte Tod. Irgendwie, wir haben es verdreht. Ich glaube, bei vielen Dingen, wo Gott uns zuschaut heute, wir sagen, hey, das ist recht in unseren Augen. Gott sagt, nee, das ist böse, was er hier tut. Wir haben vor 2 Wochen darüber gesprochen, am Sonntag. Und wir haben gesagt, wenn wir biblisch denken wollen, dann müssen wir bei Gott anfangen. Nicht bei uns Menschen, nicht bei unseren Gefühlen, nicht mal bei dem, was wir als richtig empfinden würden. Wir müssen bei Gott anfangen und seinem Wort. Gott, was sagst du uns? Was ist richtig in deinen Augen? Das Buch Richter ist sehr praktisch. Ich denke auch sehr herausfordernd für uns. Wenn das Dinge sind, wo wir alle mit kämpfen. Wir wollen uns heute diese Einleitung anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie es zu diesem Chaos gekommen ist. Und es ist eine Anleitung eigentlich, wie wir Chaos und wie wir Leid in unser Leben bringen können. Also wenn irgendwer das erfahren will, dann tut das, was das Volk Israel hier getan hat. Wenn nicht, dann lass uns die Lektionen lernen. Das ist weiser. Es geschah nach dem Tod Josuas, Vers 1 wieder, da befragten die Söhne Israel den Herrn und sagten, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen und gegen sie kämpfen? Seht, der große Führer Josua war tot, aber sie waren nicht ohne Führer, weil der Herr war ja mit ihnen. Sie konnten hingehen und den Herrn befragen, persönlich. Das ist die Beziehung, die Gott mit uns haben will. Er will eine persönliche Beziehung mit uns haben. Nicht eine wie im Alten Testament, wo sie zum Priester laufen mussten und der Priester läuft dann für dich zu Gott. Oder wie manche Leute es praktizieren, dass sie zu irgendeinem Heiligen rennen und der rennt dann angeblich für sie zu Gott. Nein, wir dürfen persönlich zu Gott kommen und er redet mit uns. Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los, dass wir gemeinsam gegen die Kanaaniter kämpfen, dann will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Da zog Simeon mit ihm. Simeon war ein kleiner Stamm, der umgeben war von dem Stamm Juda und so ziehen die hier gemeinsam in den Kampf. Und Juda zog hinauf und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand und sie schlugen sie bei Besek 10.000 Mann. Und sie fanden den Adoni-Besek, das war der König von denen, in Besek und kämpften gegen ihn. Und sie schlugen die Kanaaniter und die Perisiter und Adoni-Besek floh. Sie aber jagten ihm nach, packten ihn und hieben ihm die Daumen seiner Hände und die großen Zehen seiner Füße ab. War sehr effektiv, dadurch konnte er dann nicht mehr laufen, zumindest dann schnell. Und er konnte auch keine Waffe mehr halten. Na, ihr könnt das mal probieren, ohne Daumen. Also darum geht's. Sie haben diesen König hier unschädlich gemacht für den Kampf. Da sagte Adoni-Besek, 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und die großen Zehen ihrer Füße abgehauen waren, lasen Reste unter meinem Tisch. Also offensichtlich war das üblich damals, eine übliche Praxis. Das ist was, was sich die Israeliten scheinbar von den Heiden abgeschaut haben. Ob es okay ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist interessant hier, dass der König sagt, so wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Und sie brachten ihn nach Jerusalem, dort starb er. Er hat das getan mit 70 anderen. Sie nicht mehr kämpfen konnten, nicht mehr arbeiten konnten, konnten nur mehr betteln unter seinem Tisch, hat die besiegten Könige gedemütigt. Und der König hier sagt selber, er sagt, dass wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Dieses Prinzip, wir ernten das, was wir sehen. Neuen Testament, im Galaterbrief heißt es, wer auf sein Fleisch sät, auf die sündige Natur, sündigen Impulse, die wir haben, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, das was Gott gefällt, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir ernten das, was wir sehen. Wenn wir unser Leben mit Schrott füllen, mit Dingen, perversen Dingen, mit schlechten Dingen, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Wenn wir, wie der Herr uns immer wieder sagt, der Paulus uns immer wieder ermutigt, auch richtet euren Sinn auf Christus, auf das, was droben liegt, auf Jesus aus, dann werden wir vom Geist Leben ernten. Ewiges Leben. Ewiges Leben ist nicht nur langes Leben, sondern auch Lebensqualität, die Gott uns schenken will hier. Leben in Beziehung mit ihm. Ein heiles Leben. Vers 8. Und die Söhne Juda kämpften um Jerusalem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und die Stadt steckten sie in Brand. Sie haben sie eingenommen, aber offensichtlich nicht in Besitz genommen, weil später sehen wir, dass sie wieder in der Hand der Feinde war. Und es ist nicht bis König David kommt und dann Jerusalem letztendlich erobert. Danach zogen die Söhne Juda hinab, um die Kananiter zu kämpfen, gegen die Kananiter zu kämpfen, die das Gebirge und das Südland und die Niederung bewohnten. Und Juda ging gegen die Kananiter vor, die in Hebron wohnten. Der Name Hebrons aber war früher Kirjat Arba. Und sie schlugen Sheshai und Ahiman und Talmai. Und von dort ging er gegen die Bewohner von Debir vor. Der Name von Debir aber war früher Kirjat Sefer. Und Kaleb sagte, erinnert euch noch an Kaleb? Es war einer dieser alten Haudegen noch. Einer der beiden Kundschafter mit Josua, der dem Herrn treu geblieben ist, sein ganzes Leben lang eigentlich. Und hier ist er ein Mann in hohem Alter und ist noch immer aktiv in diesem geistigen Kampf. Noch immer ein Vorbild, noch immer ein Leiter. Und er sagt, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Muss ein tolles Mädel gewesen sein, weil sonst wäre es keine Motivation gewesen, sein Leben zu riskieren, die Stadt einzunehmen. Hat vielleicht ein bisschen einen unglücklichen Namen, aber ist Geschmackssache. Da nahm es Othniel ein, der Sohn des Kenans, der Bruder Kalebs jünger als er. Othniel werden wir später noch sehen, das wird der erste Richter werden. Und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und es geschah, als sie herbeikam, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater das Feld zu fordern. Und offensichtlich war ihr Ehemann ein bisschen zurückhaltend, hat sie selber in die Hand genommen. Und das heißt, sie sprang vom Esel herab. Da sagte Kaleb zu ihr, was hast du? Und sie sagte zu ihm, gib mir einen Segen. Denn ein dürres Südland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Quellen und die unteren Quellen auch noch dazu. War großzügig. Ich denke, er hat ihr auch was geschuldet bei dem Namen. Vers 16. Und die Söhne des Keniters, des Schwiegervaters, des Mose, waren mit den Söhnen Juda aus der Palmenstadt, das ist Jericho, heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt. Und sie gingen hin und wohnten bei dem Volk. Also die Familie seines Schwiegervaters hat sich auch den Israeliten hier angeschlossen. Und Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin, also der Stamm Juda und der Stamm Simeon. Und sie schlugen die Kananiter, die Zephat bewohnten. Und sie vollstreckten an ihnen den Bann und gaben der Stadt den Namen Horma. Doch nahm Juda Gaza und sein Gebiet nicht in Besitz, ebenso Aschkelon und sein Gebiet und Ekron und sein Gebiet. Das Gebiet an der Südwestküste Israels, Gazastreifen, heutige, dieses Gebiet. Es waren Städte der Philister. Und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz, aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Eiserne Wagen, das war heute wie Panzer. Also die hatten die neueste Waffengattung hier. Problem war natürlich nicht die Schwäche von Juda, das Problem war ihr Unglaube. Ich meine, der Herr war es, der für sie gekämpft hat. Es gibt keine eisernen Wagen, die sie aufhalten hätten können. Wir denken an das Buch Josua, Kapitel 11 zum Beispiel, wo ihnen ein riesiges Heer gegenüberstarb mit einer Menge von Wagen, heißt es dort. Und der Herr hat dort gesagt, ich werde sie in eure Hand geben und genau das ist passiert. Also sie konnten dieses Land in der Ebene nicht einnehmen Oder der Grund, warum sie es nicht einnehmen konnte, war nicht, dass sie zu schwach waren, sondern wegen Unglauben letztendlich. Dass sie sich nicht getraut haben. So wie es auch in unserem Leben ist, wo wir Niederlagen durch Unglauben erleben. Nicht, weil wir schwach sind, nicht, weil unser Fleisch, für das eben diese Feinde hier unsere sündige Natur, für das diese Feinde Israels ein Bild sind, nicht, weil unsere sündige Natur so stark ist, oder diese sündigen Impulse in uns. Der Herr weiß das. Der Herr weiß, dass wir schwach sind. Und was sagt der Paulus? Er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil er stark ist in mir. Ich muss auf ihn vertrauen, nicht auf mich selbst. Und das passiert hier. Wir erleben Niederlagen, wenn wir unseren Blick, unsere Augen von Jesus, vom Herrn abwenden und auf uns und auf die Umstände wenden. Oh, diese eisernen Wagen. Feinde so stark. Aber diese sündigen Impulse in mir sind so stark. Und Juda hat sich nicht getraut, sich mit denen aufzunehmen. Die waren stark auf den Bergen, auf der Höhe, wo sie gut drauf waren, vielleicht bildlich gesprochen, aber wo sie unten waren, im Tal, Tal des Todesschattens vielleicht, wie es im Psalm 23 heißt, wo die Umstände nicht gut waren, da haben sie sich von den Umständen leiten lassen und von ihren Gefühlen. Und haben sich nicht getraut, haben sich entmutigen lassen. Und sie haben nicht all das eingenommen, was der Herr für sie hatte. Im Satz dazu, jetzt Vers 20. Und sie gaben dem Kaleb, diesem alten Haudegen Hebron, wie Mose geredet hatte, und er vertrieb daraus die drei Söhne Enaks. Das war diese Stadt der Riesen, wo diese riesigen Typen gewohnt haben, vor denen sich die 10 Kundschafter schon mindestens 80 Jahre vorher, oder? In die Hose gemacht haben. Als Mose zum ersten Mal das Land einnehmen wollte, und die haben gesagt, ah, das sind Riesen, wir können nicht. Und nur Josua und Kaleb haben gesagt, ja, der Herr ist mit uns, lasst es uns trotzdem angehen. Kontrast hier zwischen Kaleb und den Rest hier von Juda. Vers 21. Aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem. So blieben die Jebusiter bei den Söhnen Benjamin in Jerusalem wohnen bis auf diesen Tag. Wie gesagt, König David hat die Stadt eingenommen, als das Buch Richter wurde, noch vor dieser Zeit Davids geschrieben. Vers 22. Und das Haus Josef, auch sie zogen nach Bethel hinauf, und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften, der Name der Stadt aber war früher Luz. Und die Wachen sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen, und sie sagten zu ihm, zeig uns doch den Zugang zur Stadt, dann werden wir dir Gnade erweisen. Da zeigte er ihnen den Zugang zur Stadt, und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, aber den Mann und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Und der Mann zog in das Land der Hethiter, dort baute er eine Stadt, und er gab ihr den Namen Luz. Scheinbar sehr gehangen an den Namen seiner Stadt. Und das ist ihr Name bis auf den heutigen Tag. Aber Manasse vertrieb nicht Bethshean. Bethshean, das gibt es heute noch, die Stadt, da gibt es ganz tolle Ruinen zu besichtigen, ist am westlichen Ende von der Jezreel-Ebene südlich von See Genezareth. Diese Gegend da oben, dieses Quertal von Westen nach Osten. Und seine Tochterstädte und Tanach und seine Tochterstädte und die Bewohner von Doa und seine Tochterstädte und die Bewohner von Jibleam und seine Tochterstädte und die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte, steht er dort oben in der Ebene. Und die Kanaaniter vermochten in diesem Land zu bleiben. Und es geschah, als Israel stark geworden war, da stellte es die Kanaaniter an die Zwangsarbeit, doch vertreiben konnte es sie nicht. Und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten. So blieben die Kanaaniter in seiner Mitte in Geser wohnen. Sebulon vertrieb nicht die Bewohner von Kitron und die Bewohner von Nahalol. So blieben die Kanaaniter in seiner Mitte wohnen und wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Asser vertrieb nicht die Bewohner von Akko und die Bewohner von Sidon und Achlab und Achsib und Helba und Afek und Rehob. Sondern die Asseriter wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes, denn sie hatten sie nicht vertrieben. Naphtali vertrieb nicht die Bewohner von Bet-Shemesh und die Bewohner von Bet-Anat, sondern sie wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes. Aber die Bewohner von Bet Shemesh und von Bet Anat wurden zur Zwangsarbeit für sie herangezogen. Und die Amoriter drängten die Söhne dann ins Gebirge, denn sie gaben ihnen nicht die Möglichkeit, in die Ebene herabzukommen. Und die Amoriter vermochten im Gebirge Heres wohnen zu bleiben und Ajalon und in Schalbim. Aber die Hand des Hauses Josef wurde auf ihnen schwer und sie wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Das Gebiet aber der Amoriter war vom Anstieg Akrabim, vom Felsen an und weiter hinauf. Wir sehen hier das Versagen dieser einzelnen Stämme, ihr Land einzunehmen, was der Herr ihnen eigentlich gegeben hat, und die Feinde zu vernichten. Und wie gesagt, es lag nicht dran, dass sie nicht fähig waren, es zu tun. Wenn sie nur auf den Herrn vertraut hätten, hätten sie es gekonnt. War eine Konsequenz wieder von Unglaube. Und auch von Unwillen, denke ich, sehen wir hier. Haben gesehen, na, ist ja ganz praktisch, wenn wir diese Völker am Leben lassen. Oder dann können wir sie zur Zwangsarbeit heranziehen, das ist praktisch. Da haben wir was davon, da können wir Geld verdienen. Und sie haben einen Kompromiss geschlossen, haben sich mit den Feinden irgendwie arrangiert. Und ihr seht auch, wie sich das ausbreitet. Ein Stamm fängt an und die anderen sehen, ah, guck mal, der geht Kompromisse ein, hat vielleicht sogar einen Vorteil davon, lass uns das auch machen. Und so breitet sich das immer wieder aus. Geistlich gesehen passiert auch im Leben von Christen, wo Christen sich arrangieren mit ihrer Sünde, irgendwie mit Lust oder mit Habgier, Kompromisse eingehen. Na, ich weiß, ich sollte mal den Schrott da im Internet anschauen, aber naja, es gibt mir einen Kick, also mache ich es trotzdem. Naja, auch wenn ich ein bisschen lüge in der Steuererklärung, ich habe ja einen Gewinn davon. Kleiner Kompromiss. Ja, ich weiß, ich sollte keine Beziehung mit einem Nichtchristen eingehen, jemanden, der Jesus nicht liebt, aber hey, ich habe da einen emotionalen Gewinn davon. Vielleicht auch einen Statusgewinn. Ich meine, jeder hat seinen Freund oder seine Freundin. Und so, okay, ist halt gerade kein Christ da, also nehme ich halt einen Nichtchristen. Naja, ist ja keine große Sache, oder? Alle tun das und hey, schaut, wir haben was davon. Wir haben einen Gewinn davon. Das ist, was hier passiert ist. Und seht, was passiert. Vers 29. Da heißt es, die Kananiter blieben in der Mitte von Sebulon wohnen. Wir haben die Kananiter in der Mitte des Stammes. Geht weiter, Vers 32. Da heißt es, die Aseriter und Naphtali wohnten mitten unter den Kananitern. Oh, jetzt ist es plötzlich umgekehrt. Seht ihr das? Wurden aufgefressen von ihren Feinden. Aufgefressen von diesen Sünden, geistig gesprochen, aufgefressen von ihren Kompromissen. Und so manches Mädel, die gesagt hat, naja, er ist zwar kein Christ, aber ich habe das unter Kontrolle. Ist kein Problem für mich, ich bin stark genug und es bringt mir einen Vorteil. Ist okay. Manches Mädel, die so gehandelt und so gedacht hat, die ist im Bett von irgendeinem gelandet. Und vielleicht letztendlich sogar in seiner Wohnung. Mit ihm zusammengezogen. Und ist weg von Gott. Ich kenne viele. Nicht nur Mädels, auch Jungs natürlich. Sind unschädlich gemacht worden fürs Reich Gottes. Mancher Mann, manche Frau, die sich oder der sich von seiner Lust hat leiden lassen, von seinen Emotionen leiden lassen. Statt von Gottes Wort hat die Ehe zerstört, die Familie zerstört. Mancher, der sich von Habsucht hat leiden lassen, ist zerstört worden von dieser Habsucht. Sein Zeugnis zerstört, weil er auch einer ist, der genauso linke Dinge dreht wie alle anderen und die Leute sagen, ja, du bist ein schöner Christ, du bist ja auch nicht anders als die, die Gott nicht kennen. Das Feuer im Herzen ist ausgelöscht, geistlich Schiffbruch erlitten. Leute, das ist das, was passiert. Das ist die Lektion von dem Buch Richter. Kompromiss ist tödlich. Wir sollen nicht spielen mit Sünde, mit Kompromissen. Wir sollen nicht denken, ja, ich kann, ich bin stark genug, ich kann das beherrschen, ich habe das im Griff. Es ist wie ein kleines Krokodil. Du sagst, ah, ist das niedlich. Du ziehst das auf in der Badewanne und fütterst das ein bisschen und es geht relativ langsam, aber über kurz oder lang wird aus diesem kleinen Krokodil ein großes Krokodil, so ein richtiges Monster und es frisst dich auf. Das ist, was wir hier im Buch Richter sehen. Das ist die Lektion, das ist die Warnung an uns. Und es gibt Zeiten in unserem Leben als Christen, wo wir vielleicht alleine dastehen, weil wir wie Josua aufstehen müssen und sagen müssen, Leute, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ich und mein Haus, ich werde dem Herrn dienen. Selbst wenn ich alleine dastehe. Und manchmal ist es ein einsamer Ort, Jesus nachzufolgen, ohne Kompromisse. Aber wir dürfen keinen Friedensvertrag schließen mit Sünde oder mit unserer sündigen Natur, mit unserem Fleisch. Was sagt uns das Neue Testament? Der Herr sagt uns, wir sollen uns nicht anfreunden, wir sollen es kreuzigen, oder? So wie hier, wie er diesen Leuten gesagt hat, löscht diese Nationen aus. Sollen das Fleisch kreuzigen, kein Kompromiss. Sondern wie Israel den Feind vernichten. Das Traurige ist, dass Israel sich mit weniger zufrieden gegeben hat, als der Herr für sie hatte. Das ist wirklich traurig. Sie haben gedacht, durch ihre Kompromisse gewinnen sie irgendwas. In Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Sie haben was verloren, sie haben Gottes Bestes verloren. Kapitel 2, Vers 1. Und der Engel des Herrn ist Gott selbst, das wissen wir jetzt schon. Wahrscheinlich Jesus. Engel des Herrn kam von Gilgal herauf. Gilgal, der Ort, wo das Volk Gottes Kraft erlebt hat, wo sie das Passa gefeiert haben, sich billig gesprochen an das Kreuz Jesu erinnert haben, was er für uns getan hat, wo sie sich neu dem Herrn hingegeben hat, wo der Engel des Herrn dem Josua begegnet ist. Der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Bochim heißt so viel wie weinen. Das ist die Wurzelbedeutung des Wortes. Und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? Weist hier seine Kinder zurecht, der Herr. Und seht ihr, Gott sagt, ich werde meinen Bund nicht brechen. Gott ist treu. Es war nicht Gott, der den Bund gebrochen hat, es war Israel, die den Bund gebrochen haben. Und deswegen haben sie diese Konsequenzen jetzt. Was habt ihr da getan? Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Diese Sünden, diese Götzen dieser Welt. Sie haben gedacht, wir wissen es besser als der Herr. Wir wissen es besser. Wir tun das, was recht ist in unseren Augen. Nicht, was Gott uns in seinem Wort sagt. Das war das Problem Israels. Es war nicht, dass sie militärisch irgendwie zu schwach waren. Es war ein geistiges Problem. Und der Herr muss sie züchtigen. Und er züchtigt sie durch die Konsequenz ihrer eigenen Sünde. Wir glauben manchmal, Gott haut uns irgendwo eine aufs Dach, wenn wir missbauen. Nee, Gott muss gar nichts tun. Er muss uns nur den falschen Weg laufen lassen. Dann bringen wir die Konsequenzen selber auf uns. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, der Lohn, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Immer Zerstörung, immer Leid. Wir müssen das verstehen, ich sage es immer wieder, Gott sagt uns das, was er uns sagt, nicht weil er uns einengern will, sondern weil er es gut mit uns meint, weil er uns lieb hat und weil er sagt, lass die Finger davon, da tust du weh, wenn du da reinrennst. Sein liebendes Herz, das Herz eines liebenden Vaters, der uns beschützen will. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israel geredet hatte, der erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben jenem Ort den Namen Bochim. Die Weinenden. Und sie opferten dort dem Herrn. Sie sind traurig wegen den Konsequenzen ihres Kompromisses. Sie sind sogar äußerlich religiös, fangen an zu opfern. Aber das Problem ist, sie sind nicht wirklich gebrochen in ihrem Herzen über ihre Sünde. Da ist keine echte Umkehr da. Prophet Joel sagt dem Volk, er sagt, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Das war ein Zeichen für Buße damals. Er sagt, zerreißt euer Herz und eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, euren Gott. Klassisches Beispiel in der Bibel ist der Judas, der Jesus verraten hat. Ja, der hat geweint, nachdem ihm bewusst geworden ist, was da abgeht, was er getan hat. Er ist sogar in den Tempel gegangen, hat das Geld zurückgeworfen. War ein bisschen religiös. Aber er hat nicht wirklich Buße getan. Und hat sich letztendlich selber aufgehängt, weil er nicht mit dieser Schande leben wollte. Im 2. Korintherbrief heißt es im Kapitel 7, dass die Betrübnis nach Gottes Sinn, die bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Aber die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Es gibt eine Betrübnis nach Gottes Sinn und eine Betrübnis der Welt. Betrübnis oder Traurigkeit ist eine rein emotionale Reaktion. Das ist ein Gefühl. Reaktion darauf, dass wir vielleicht von unseren Sünden überführt werden oder korrigiert werden. Aber Buße hat was mit unserem Denken zu tun. Umdenken heißt Buße. Es hat was mit unserem Handeln zu tun. Eben wörtlich, es bedeutet seine Meinung ändern, seine Ausrichtung ändern. Buße heißt auch Umkehr. Du gehst in die eine Richtung, in die falsche Richtung und du sagst, halt, falsch, ich erkenne, das ist nicht gut und ich drehe mich um, wende dem Falschen den Rücken zu und ich gehe in die richtige Richtung. Wende es der Sünde den Rücken zu, was immer das ist. Diese falsche Beziehung oder dieses Magazin, was du besser nicht anschauen solltest, den Tratsch, was immer es ist, du wendest dir den Rücken zu und sagst, nein, stopp, halt, ich will das nicht mehr. Ich will Gott nachfolgen, ich kehre um. Ich schmeiß diese Dinge weg. Schmeiß vielleicht die Telefonnummer weg. Von dem, mit dem ich in Kompromiss lebe. Und ich gehe in eine andere Richtung. Ich wende mich dem Guten zu, dem Richtigen zu. Und ich folge dem nach, was der Herr für mich hat. Also es gibt eine Betrübtheit nach Gottes Sinn. Und es gibt eine weltliche Betrübtheit. Fühlt sich vielleicht ähnlich an von den Gefühlen her. Aber nur traurig sein, nur Tränen vergießen. Nur, dass es mir leid tut, wenn ich überführt werde von Sünde, das heißt noch nicht, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das heißt noch nicht, dass ich Buße tue. Das kann weltliche Traurigkeit sein. Einfach, dass ich traurig bin, weil ich erwischt bin. Weil meine Sünde ans Licht gebracht ist. Was werden die Leute sagen, wenn sie hören, dass ich den und den Schrott verbockt habe? Ich habe Angst um meinen Ruf. Ich fühle mich schlecht. Ich schäme mich dafür, für das, was ich getan habe. Wir können dicke Krokodilstränen weinen und sagen, es tut mir leid, wir können das sogar bekennen. Aber es kann trotzdem noch nicht echte Buße sein, echte Umkehr sein. Weil keine Änderung da ist. Keine Änderung unseres Denkens, unseres Handelns. Und weltliche Buße führt in Depression und in Tod, so wie Judas. Perfekte Beispiel. Betrübnis nach Gottes Sinn ist eine Traurigkeit, weil wir wirklich gebrochen sind in unserem Herzen. Nicht, dass wir erwischt sind, sondern wirklich gebrochen über unsere Sünde, weil wir Gott verletzt haben damit, weil es ihm Unehre bringt und weil wir ihn lieb haben und deswegen tut es uns leid. Und uns tut auch das Leid, was wir angerichtet haben, das Leid im Leben anderer Menschen durch unsere Sünde. Und das bewirkt Buße, dass wir umkehren, dass wir sagen, nein, ich will nicht mehr so leben, ich will das ändern, ich will umdenken, ich will mein Verhalten ändern, ich gehe in die andere Richtung. Okay, bis jetzt sind wir gerade bei der Vorgeschichte, mit der Einleitung zur Einleitung fertig. Jetzt im Vers 6 geht's eigentlich richtig los, jetzt geht er nochmal zurück. Und Josa entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Also gibt uns nochmal hier jetzt in den nächsten Versen so eine Art Überblick über das Buch Richter. Und das ist eigentlich typisch für die hebräische Literatur. Dass erstmal allgemein das Faktum, was passiert ist, genannt wird und dann später werden die ganzen Details eingefüllt und ergänzt. Sehen wir im Schöpfungsbericht zum Beispiel, sehen wir oft in der hebräischen Literatur. Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils, im Timnat-Heres, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt, und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte.
und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn.
Wir haben jetzt eine Generation, die nur vom Herrn gehört hatte. Ich meine, ohne Zweifel haben die gehört vom Auszug aus Ägypten und wie sie durch den Jordan gezogen sind. Sie haben von ihm gehört, aber sie haben sein Handeln gekannt vielleicht, aber sie haben ihn nicht mehr gekannt. Waren religiöse Leute, äußerlich religiös, aber sie hatten die Beziehung nicht mehr, die ihre Väter hatten. Keine persönliche Erfahrung mit Gott. Das ist eine perfekte Illustration für das, worüber wir am Sonntag gesprochen haben. Ich finde es immer interessant, dass es immer genau passt. Wie Gott das, ich plane das ja überhaupt nicht, aber wie Gott das immer zusammenbringt. Wir haben hier ein perfektes Beispiel für das, was wir sonntags besprochen haben. Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern den Glauben weitergeben, als Eltern, besonders als Väter haben wir Verantwortung. Nicht eine Religion weitergeben, sondern die Beziehung mit Jesus. Dass unsere Kids daheim Gott erleben. Dass sie erleben, wie Mama und Papa sich mit ihnen versammelt und gemeinsam beten und Bibel lesen. Und dass sie erleben, wie Gott Gebete beantwortet. Dass die Kids sehen können, auch wenn die Eltern sich streiten, sie versöhnen sich wieder, weil sie Jesus lieb haben und beten miteinander. Dass sie sehen, dass die Eltern gewillt sind, zu opfern. Zeit. Vielleicht andere Dinge, um für geistliche Dinge Raum zu machen. So wichtig, dass unsere Kids den Herrn erfahren in ihrem Leben. Und nicht nur Religion lernen, was über ihn hören. Kann ich nur nochmals ermutigen, wirklich zusammenzukommen zum Beten. Miteinander Bibel zu lesen. Wirklich jede Gelegenheit auch zu nutzen, mit den Kids über geistliche Dinge zu reden. Das ist so wichtig. Weil wenn sie das nicht erleben, dann besteht genau die Gefahr, dass das passiert. Eine Generation, die es nicht erlebt hat und das Volk ist nicht mehr in Beziehung mit Gott, sondern nur mehr irgendwie äußerlich religiös. Und das ist nicht das, was Gott für uns hat, als Christen. Er will eine persönliche Beziehung mit uns. Jesus hat uns nicht erlöst, dass wir religiös sind. Er ist für uns ans Kreuz, damit wir Beziehung haben können mit ihm. Verse 11 bis 19 haben wir jetzt wieder so Schlüsselverse für dieses Buch. Jetzt wird uns dieser Zyklus vorgestellt. Wieder allgemein, jetzt zu Beginn, dieser Zyklus und dann später sehen wir diese 7 Ereignisse, was dann die Details werden dann eingefüllt. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Baal war ein Fruchtbarkeitsgott. Gott, der für Regen zuständig war, der Regenmacher in der Religion damals, für die Landwirtschaft. Stand deswegen auch für Wohlstand, für Reichtum. Es war der Gott, den sie Kinder geopfert haben. Eine furchtbare, perverse Religion. Astaroth war die Frau von dem Gott Baal. Auch das war so eine Fruchtbarkeitsgöttin, war eigentlich die Sexgöttin, dafür zuständig. Hat Statuen gefunden von ihr, einfach so Statuen von einer Frau, die mit dem ganzen Körper mit Brüsten bedeckt ist. Das war Astaroth, Sexgöttin. Wurde angebetet auch durch Sex übrigens. Sex mit Tempelprostituierten. Das ist, was passiert ist. Und dann die ungewollten Kinder, die dadurch entstanden sind, sind an den Baal geopfert worden, sind verbrannt worden. Das war die Religion der Kanaaniter. Und deswegen übrigens hat Gott die Kanaaniter vertrieben und hat gesagt, löscht das aus. Weil sein Gräuel ist in seinen Augen. Und er war sehr barmherzig, hat 400 Jahre lang Zeit gelassen, dass die Buße tun. Bis es so schlimm war, dass es fast barmherziger war, dem ein Ende zu bereiten, als zuzuschauen, wie sie sich selber kaputt machen. Und die Israeliten haben sich hier von den Kanaanitern, von der Welt, bildlich gesprochen, verführen lassen. Und sie haben Wohlstand und Sex angebetet. Wofür leben die Menschen heute? Hat sich nicht viel geändert. Sind dieselben Götzen, oder? Zumindest die Hauptgötzen auch heute. Wohlstand und Sex. Und die Menschen sind gewillt, genauso wie damals, die Kinder dafür zu opfern. Sei es durch Abtreibung, sei es, dass die Kinder am Altar des Wohlstands geopfert werden, dass sie total vernachlässigt sind. Und die Lehrer in den Schulen heute sehen die Konsequenzen davon. Kinder, die kein Elternhaus mehr haben. Vers 14. Und es geschah, als sie herbeikam. Nee, wo bin ich denn hier? Ich bin am falschen Kapitel hier. Vers 14. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, ganz wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte. So waren sie sehr bedrängt. Da ließ der Herr Richter aufstehen, die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Seht, dass es reine Gnade war, dass der Herr das getan hat. Das Volk hat es nicht verdient. Die Barmherzigkeit Gottes, dass sie nach einem rebellischen Volk ausstreckt hier. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Das ist Gottes Herz für uns. Herz voll Barmherzigkeit und Mitleid, wenn wir dabei sind, uns selbst zu zerstören. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es noch schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem halsstarrigen Wandel. Dann beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorne. Darin brannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Ist traurig, dass wir hier Menschen haben, die von Gott befreit sind und die sich selber wieder in diese Sklaverei der Sünde begeben, wie die Bibel uns das sagt im Neuen Testament. Mögt es nicht unsere Geschichte sein, hier, die wir hier lesen. Und lasst uns nicht naiv sein, dass wir sagen, oh, mir könnte sowas nicht passieren. Kann jedem von uns passieren. Wir müssen aufpassen, wir müssen den Anfängen wehren. Jesus hat gesagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. So ernst ist es. Paulus schreibt im Korintherbrief, 1. Korinther 6, er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das muss unsere Einstellung sein. Ja, wir haben Freiheit in Jesus, aber Freiheit, das Richtige zu tun. Dass wir nicht wieder in diese Gebundenheit reinkommen, wo wir vielleicht früher drin waren, wo so viele Menschen drin sind, die süchtig sind, abhängig sind, wie es hier heißt. Ob das jetzt sexsüchtig ist oder erfolgssüchtig oder selbstsüchtig. Gott will uns frei machen von diesem Schrott. Vers 20. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er sprach, weil diese Nation meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht gehorcht haben, so werde auch ich nicht länger irgendeinen von ihnen vertreiben aus den Nationen, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren werden, darauf zu gehen, wie ihre Väter ihn bewahrt haben oder nicht. So ließ der Herr diese Nationen bleiben, ohne sie schnell zu vertreiben, und gab sie nicht in die Hand Josuas. Das sind die Nationen, die der Herr bleiben ließ, um durch sie Israel zu prüfen. Alle jene, die all die Kriege um Kanaan nicht kannten. Nur damit er die Generationen der Söhne Israel erkenne, indem er sie den Krieg lehrte, und zwar nur die Kriege von damals, die sie nicht kannten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Heviter, die das Gebirge Libanon bewohnten, vom Berg Baal, Hermon an, bis man nach Hamat kommt. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, damit man erkenne, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihnen Vätern durch Mose geboten hatte. Sieh, eins der schlimmsten Dinge, die Gott tun kann in unserem Leben, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass Gott uns einfach unseren Willen haben lässt. Dass er uns unseren Weg gehen lässt. Sie wollten Gott nicht vertrauen, wollten ihm nicht gehorchen, wollten nicht gegen Sünde kämpfen. sondern nach ihrem Fleischleben, nach ihren Impulsen, so wie die Welt um sie herum, haben gesagt, hey, alle tun's, wir wollen auch freien Sex haben im Tempel der Astaroth. Wir wollen für Wohlstand leben, wie unsere Arbeitskollegen. Gott hat sie gezüchtigt, Gott hat sie befreit sogar, hat die Richter gesandt. Oft haben wir Gnade, wo Gott uns befreit von Mist, wo wir drinstecken, und uns manchmal sogar auch befreit von dieser Konsequenz der Sünde bis zu einem gewissen Grad. Und sie sind immer und immer wieder zurück. Und wir wissen das, je öfter wir Sünde nachgeben, diesen Impulsen in unserem Leben, desto leichter wird es zu sündigen. Desto mehr werden wir abgestumpft und wir züchten so eine Schwäche in unserem Fleisch. Und schließlich, die kommen dann an einen Punkt, wo Gott sagt, okay, ich lasse es so, wie ihr wollt. Ich lasse euch diese Feinde in eurem Land. Und dann nimmt die Konsequenz der Sünde, nimmt diese Schwachheit im Fleisch nimmer weg. Und vielleicht müssen einige von uns leben mit Konsequenzen ihrer Sünde aus der Vergangenheit. Es gibt Ex-Alkoholiker, die nichts mehr trinken können, sonst sind sie wieder drin. Konsequenz von Sünde. Unzucht. Leute, die mit vielen anderen rumschlafen, werden bindungsunfähig und verlieren, zerstören das, was Gott wirklich gemeint hat für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es mag an einen Punkt kommen, wo du leben musst mit diesen alten Erfahrungen, mit dem Schrott. Nicht das, was Gott für dich hatte, wo du Gott das Beste versäumt hast, wo du vielleicht Versuchungen hast, die andere Menschen nicht haben, die nach Gottes Wort gehandelt haben, die den Schrott nicht im Kopf haben. Ehebruch. Es gibt Menschen, die sich von gewissen Diensten disqualifiziert haben. Oder du wolltest unbedingt einen Nichtchristen haben. Ja, ich weiß, es ist nicht Gottes Beste, aber ich finde momentan keinen anderen. Es ist nicht, was er für mich hat. Er hätte den Besseren für dich, vielleicht. Aber er kann dir den Besseren nicht geben, weil du an den Nichtchristen festhaltest. Und Gott, lass dir den Willen. Gott, lass dir deinen Willen. Und vielleicht lebst du jetzt in Umständen, die viel schwieriger für dich sind, als wenn du auf Gott gehört hättest. Wo du verheiratet bist mit einem Nichtchristen. Nicht, weil du dich später bekehrt hast, sondern weil du bewusst einfach gegen Gottes Wort gehandelt hast. Und das bringt Schwierigkeiten mit sich. Und Gott sagt, du sollst dich nicht trennen. Sei jetzt treu in dem, wo du bist. Aber es gibt so permanente Folgen unseres Ungehorsams. Das ist nicht, was Gott für dich wollte. Das ist nicht sein Bestes für dich. Gott wollte dich beschützen davor. Aber du wolltest nicht anders. Und jetzt musst du damit leben. Der Herr ist aber trotzdem barmherzig noch in dem Ganzen. Seht das auch hier. Wir sind gleich fertig übrigens. Seht das hier. Gott ist noch immer liebevoll. Wie es heißt im Römerbrief 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieb haben, dass Gott alle Dinge zum Guten mitwirken wird in ihrem Leben. Und so ist es auch hier. Gott gebraucht diese Konsequenzen ihrer eigenen Schuld. Erstens, um sie zu prüfen. Dass er sieht, wo ihr Herz ist. Hey, wirst du deinen Ehemann trotzdem lieben, auch wenn du keine Gefühle mehr für ihn hast? Weil du das vielleicht zerstört hast durch die Vernachlässigung dieser Beziehung. Wirst du trotzdem gegen Sünde ankämpfen, obwohl du diese Schwachheit hast in deinem Fleisch an diesem Punkt? Ich denke, es gibt einen Punkt in unserem Leben, wo wir alle hinkommen müssen. Mit dem ganzen Mist, den ganzen Verwundungen, ganzen Narben, die wir vielleicht schon mitschleifen aus unserem Leben, aus unserem Ungehorsam gegen Gott. Es muss einen Punkt geben in unserem Leben, wo wir sagen, ja Gott, ich habe viel Mist gebaut, ich habe viel zerstört, hat mein Leben vielleicht schwerer gemacht heute, als es hätte sein sollen nach deinem Willen. Aber weißt du was, Gott, ab heute will ich dir folgen. Ich will dir folgen, ab heute so wie es ist. Egal, ob sich diese Konsequenzen ändern oder nicht. Jesus ist für mich gestorben. Er hat für alle meine Sünden bezahlt. Ich kann eine Vergebung haben, ich kann neu anfangen. Gott will mich gebrauchen. Die Bibel sagt uns, die Augen Gottes durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich
glaube, das gilt für jeden, egal wie unsere Vergangenheit ist. Manchmal machen wir so einen Deal mit Gott. Gott, wenn du die Dinge änderst, dann werde ich dir nachfolgen. Das ist nicht die richtige Einstellung. Wir brauchen die Einstellung, nein Gott, ich werde dir nachfolgen, egal was. Egal was. Ich werde meinen Mann, ich werde meine Frau lieben, auch wenn ich keine Gefühle habe für sie. Ich werde meinem Mann dienen, auch wenn er dir nicht nachfolgen will. Ich werde treu sein. Gott, ich will dir dienen, auch wenn ich vielleicht nicht mehr Pastor sein kann, weil ich einen Mist gebaut habe, der mich disqualifiziert hat für diesen Dienst. Ist wichtig. Gott, ich folge dir nach, egal was. Ab heute, egal was passiert ist, ich danke dir, dass ich immer neu anfangen kann, dass du bezahlt hast, Jesus, aber ab heute folge ich dir nach. Wie Josua, ich und mein Haus, wir folgen dem Herrn. Keine Diskussion. Das Zweite, was der Herr sie lehren wollte, ist zu kämpfen. Vers 2 sehen wir das. Gott will sie kämpfen lernen. Gott trainiert uns. Wir sind in einem geistlichen Kampf und Gott will, dass wir lernen, Versuchungen zu widerstehen. In seiner Kraft, nicht aus eigener Kraft, da fallen wir eh immer wieder hin. Aber aus seiner Kraft. Und dass wir lernen, diesen Kampf aufzunehmen und lernen, siegreich zu sein, trotz allem. Also sehr praktisches Buch, wir hören auf an der Stelle, es ist schon relativ spät. Aber lasst euch warnen von Gottes Wort hier. Lasst euch warnen, dass wir uns wirklich fernhalten von Kompromissen, von faulen Dingen in unserem Leben. Selbst wenn es manchmal heißt, dass wir allein dastehen und dass wir gegen den Strom schwimmen. Ist gut so, nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom. Und zweitens, lasst uns nicht aufgeben. Es ist nie zu spät. Selbst wenn wir Mist gebaut haben, Gott wird es gebrauchen in unserem Leben. Und wir können ihm trotzdem dienen. Und er will uns gebrauchen. Aber er will, dass wir uns ihm ganz hingeben. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns herausforderst. Auch wenn viele Dinge oft nicht einfach sind anzuhören, was du uns sagst. Aber Gott, ich danke dir, dass du uns diese Vorbilder gibst im Alten Testament von deinem Volk, dass wir nicht denselben Fehler machen. Gott, ich danke dir, dass wir manchmal aus den Fehlern von anderen lernen dürfen, dass wir nicht jeden Mist selber bauen müssen. Es ist viel schöner, so zu lernen, als vom eigenen Mist. Und ich bitte dich, Gott, Herr, dass du uns eine ganz neue Sensibilität und Bewusstsein gibst, Herr, dass wir uns fernhalten von Schrott, einfach Sachen, die nicht gut sind für unser Leben, wo du sagst, lass die Finger davon. Und hey, komm, geh diesen Weg, der ist heilig, der ist heil. Herr, gib uns ein Herz, das nicht rebellisch ist, sondern ein Herz ist, was auf dich hört. Und Gott, gib uns diese Herzen, dass wir sagen, egal wie die Umstände sind in meinem Leben, ich werde dir nachfolgen, da wo ich bin, wo ich jetzt gerade stehe. Wenn es sein muss, fange ich ganz neu an und folge dir ganz neu nach. Stärk uns, Herr, durch deinen Geist. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.